Wir sind hier völlig in einem falschen Film. Die Leute betrachten das hier immer noch wie ein Naturereignis oder ebenso wie eine Katastrophe, die aus einem heiteren Himmel kommt. Und das Menschengemachte, das wird dann beiseite geschoben. Das sind natürlich verständliche Schutzbehauptungen, aber wenn du sagst als Präsident, ja, der Betreiber ist dermaßen kriminell oder man kann das nicht kontrollieren, das ist dann, ist das auch ein Eingeständnis, dass man als Kontrollbehörde, und das ist die Gemeinde, versagt hat.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zugeschaltet ist der Walliser Weltwoche-Redaktor und Bundeshauskorrespondent David Biener direkt aus Gramontana, wo heute Vormittag diese Pressekonferenz war zu diesem schrecklichen Ereignis, zu dieser Tragödie rund um dieses Dorf im Wallis. 40 Personen sind in der Silvesternacht einem Flammeninferno erlegen, über 100 wurden zum Teil schwer verletzt. David, heute die Pressekonferenz über Ursachen, Verantwortliche. Was ist deine wichtigste Erkenntnis von dem, was du bei dieser Pressekonferenz erlebt hast?
Also es war ja die Pressekonferenz der Gemeindeverantwortlichen. Der Gemeinderat ist aufgetreten und eigentlich war das Ziel dieser Pressekonferenz, Klarheit zu schaffen, Auskunft zu geben über die Sicht der Gemeinde, die ja bekanntlich die Kontrollbehörde ist, der Brandschutzmaßnahmen. Und in den letzten Tagen gab es natürlich einen Riesendruck auf die Gemeindebehörden auch, die quasi mitverantwortlich sind für diese Katastrophe neben dem Wirtepaar. Und eigentlich war das der Versuch eines Befreiungsschlags, einer Flucht nach vorn, aber die ist, kann man sagen, wirklich missglückt.
Was ist dein Eindruck von den Behörden, namentlich der Gemeindepräsident Nicola Ferro, FDP, und seiner Vizepräsidentin, die auch aufgetreten ist, Nicole Bovi-Gliva? Was ist da dein Eindruck? Wie hast du diese Personen erlebt heute?
Ja, ich muss das leider so sagen, aber Nicola Ferro, der menschlich wirklich ein netter Typ ist und so weiter, aber er ist der Situation nicht gewachsen. Es ist leider ein Beispiel, wo Amtsträger, die in der Verantwortung stehen, einer Situation gegenüberstehen, die natürlich unglaublich schwierig ist. Das sagt auch niemand etwas anderes. Das ist unglaublich schwierig für diese Behörden hier in diesem Umfeld. Jeder kennt jemanden und Angehörige und so weiter. Also es gibt da auch eine große Betroffenheit und das ist auch völlig verständlich. Aber irgendwann muss der Moment kommen und jetzt sind wir ja dann schon Tag 5 oder 6 nach der Katastrophe, wo du als Präsident dieser Gemeinde vorangehen musst und Verantwortung übernehmen musst. Das heißt nicht, dass du schuldig bist im juristischen oder im moralischen Sinn, aber du musst Verantwortung übernehmen. Das hat er heute versucht. Teilweise merkte man, dass er bemüht war, auch einzugestehen, dass die Gemeinde sehr wohl auch Fehler gemacht hat, dass man über Jahre hinweg diese Bar nicht kontrolliert hatte. Das hat er versucht, aber gleichzeitig, und da kommt jetzt eben auch ein bisschen eine Tollpatschigkeit und auch ein bisschen eine Arroganz ins Spiel, dass er zum Beispiel sagt, ja, also die Gemeinde hat sich ja als Zivilklägerin da auch angemeldet. Das heißt, sie fühlt sich offenbar auch geschädigt durch diese Katastrophe. Dann hat er das ausgeführt im Sinn von, ja, dass es ein Image-Schaden geben könnte für Montana und dass eben auch sie geschädigt seien. Und das ist ja im Angesicht der wirklich Geschädigten, das heißt der 40 Toten und der vielen wirklich schwerst verletzten Menschen, ist das ein Affront und nicht nur unglücklich kommuniziert, sondern einfach miserabel. Und das muss er sich da heute auf seine Kappe nehmen. Nicola Ferro spielt leider eine ganz schlechte Rolle in dieser ganzen Geschichte.
Was es angetönt, diese Bar wurde seit 2019, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wurde sie nicht mehr auf beispielsweise Brandschutzvorkehrungen kontrolliert. Er sagt selber, diese Katastrophe hätte wahrscheinlich verhindert werden können. Ist das ein Trost? Ist das, wie würdest du diese Aussage, ist das ein, wie würdest du das werten?
Gut, das ist ja schon mal Einfach eine Bestandesaufnahme. Hoffentlich kommt man zum Schluss, dass dieser Brand vermeidbar gewesen wäre, so, also vermeidbar ge hätte vermeiden werden müssen. Also das ist ja das Mindeste, dass man schon mindestens mal zum Schluss kommt, die Bestandesaufnahme richtig macht. Nichtsdestotrotz haben wir eine Situation, wo auch hier, er hat sich ja dann wie selbst widersprochen, kurz nach dem Ereignis bei einer der ersten Pressekonferenzen hatte er gesagt, Nicola Ferro, ja, wir haben sehr streng kontrolliert, jährlich oder alle 2 Jahre und so weiter. Also er war kurz nach diesem Vorfall gar nicht gut gebrieft, er wusste gar nicht Bescheid. Und ich meine, das müsste ja für eine Gemeinde wie Montana, die ich jetzt noch so als eher professionell geführt betrachten würde, muss doch das mit einem Klick oder mit einem Mausklick oder einem Griff in die Schublade, müssten die entsprechenden Dokumente da sein, dass man zumindest sehr früh schon sehr klare Aussagen machen kann. Und in der Tat, das ist eben dann heute zum Vorschein gekommen, hat man zwischen 2020 und 2025 gar keine Kontrollen mehr durchgeführt. Das ist eine Zeit, in der der Wirt dieser Bar unter anderem auch verlangt hatte, dass er die Bar länger öffnen kann. Das wurde ihm dann auch bewilligt. In diesem Rahmen hat die Gemeinde sogar eine Lärmschutzgutachten machen lassen von einem externen Unternehmen. Also da waren Leute, Lärmschutzexperten offenbar in dieser Bar. Und die haben ja diesen Schaumstoff zum Beispiel sehen müssen. Aber offensichtlich gab es da keine Meldungen, zumindest sagt das die Gemeinde. Aber für mich ist noch ein anderer Punkt noch fast wichtiger, nämlich 2015. Also das ist das Jahr, wo dieser Wirt diese Bar anmietet, auf eigene Kosten selber renoviert. Und dann kommt dann der Moment, wo der Sicherheitsbeauftragte von der Gemeinde diese Bauten abnehmen muss. Das heißt, er geht dann da vorbei, schaut sich das an und anscheinend habe es in diesem Rahmen bei der Abnahme der renovierten Bar Beanstandungen gegeben. Aber das seien dann nur kleine Veränderungen gewesen, die man hätte dann nachliefern müssen. Und dann hat man diese Bar eröffnet. Und das ist für mich dort, wo es angefangen hat.
Inwiefern war dieses Wirte-Ehepaar, dieser Todesbar, heute Thema an der Pressekonferenz? Was weißt du vielleicht auch über den Ort, wo die sich befinden? Jacques Moretti und, glaube ich, Jessica Moretti heißen die beiden, zwei Franzosen. Wie wurden sie heute erwähnt oder thematisiert?
Ja, es war zum Beispiel der Gemeindepräsident sagte, dass er in keiner Beziehung steht zu diesem Paar oder zu diesem Wirt. Der Gemeindepräsident sagte, dass er, glaube ich, auch noch nie da in dieser Bar gewesen sei. Der Gemeindepräsident sagte auch, dass quasi, also ich fasse jetzt das nicht wörtlich zusammen, aber sinngemäß hat er gesagt, dass man bei so einer kriminellen Energie, bei so einer nachlässigen Mentalität, dass man das gar nicht kontrollieren könne. Das ist ein bisschen wie damals, ist mir in den Sinn gekommen, wie damals die Finanzministerin Keller-Sutter hat eben gesagt, im Fall des CS-Debakels, dass man Dummheit oder Kriminalität, dass man das nicht alles regulieren kann. Und das ist eben auch so etwas hier. Wir sind hier völlig in einem falschen Film. Die Leute betrachten das hier immer noch wie ein Naturereignis oder ebenso wie eine Katastrophe, die aus dem heiteren Himmel kommt. Und das Menschengemachte, das wird dann beiseite das geschoben. Das sind natürlich verständliche Schutzbehauptungen, aber wenn du sagst als Präsident, ja, der Betreiber ist dermaßen kriminell oder man kann das nicht kontrollieren, ist das auch ein Eingeständnis, dass man als Kontrollbehörde, und das ist die Gemeinde, versagt hat.
Ja, als Kontrollbehörde aktuell immer wieder namentlich genannt wird diese Generalstaatsanwaltschaft vom Kanton Wallis, die ja eben keine Untersuchungshaft beispielsweise von diesen beiden Wirten anordnet. Das ist Frau Generalstaatsanwältin Beatrice Billoux. War sie heute zugegen? Wie ist sie aufgetreten? Was ist dein Eindruck von ihr?
Also nein, heute war ja wirklich jetzt nur die Gemeinde Die Frau Generalstaatsanwältin ist in letzter Zeit in allen möglichen Konstellationen aufgetreten, was ich eigentlich auch schon in Frage stelle. Also, wir haben hier die Justiz, die Staatsanwaltschaft instruiert. Im Namen des Staats klagt sie an und das macht sie völlig unabhängig. Und allein, da finde ich es schon mal ein bisschen fraglich, dass sie sich immer wieder auch eben nebst der Regierung, nebst Bundesrat Jans und so weiter da aufgetreten ist. Aber gut, man kann das ein protokollarisches Detail nennen. Viel ja, fragwürdiger finde ich eigentlich wirklich der Umstand, dass sie weder das Wirtepaar, aber auch nicht den Gemeinderat oder die verantwortlichen Gemeindebehörden in Untersuchungshaft, in Präventionshaft genommen hat, von Anfang an. Und etwa diese ganzen Dokumente, die Baudokumente in der Gemeinde hat versiegeln lassen und das von sich aus hat sichern lassen. Das ist ja so, dass dann die Gemeinde nach eigener Aussage diese Dokumente am Samstag, also 48 Stunden später rund Mittag, der Staatsanwältin dann übermittelt hat. Ich nehme an, das wird dann geklärt, ob das vollständig ist und so weiter. Aber schon dieser Ablauf finde ich falsch. Ich finde, die Generalstaatsanwältin muss von sich aus und sehr schnell klar machen, Freunde, wir sind hier in der Schweiz, wenn hier 40 Menschen sterben in wenigen Minuten, dann muss es Verantwortliche geben und wir werden alles daran setzen, diese zu finden, indem dass wir eben auch schon die ersten Mal präventiv in Haft nehmen. Es besteht natürlich auch die Gefahr von, ich glaube, Flucht, vielleicht weniger Fluchtgefahr, weil das Wirtepaar in Frankreich, Franzosen haben auch viele Opfer zu beklagen. Ich glaube nicht, dass sie nach Frankreich, in Italien genau das Gleiche. Glaube ich jetzt nicht, dass die da zurückgehen würden, aber es besteht natürlich Verdunklungsgefahr, Kollusion. Es wurde schon in den ersten Stunden nach dem Brand sollen anscheinend gewisse Social Media Posten so von den Betreibern selbst gelöscht worden sein, unter anderem der YouTube-Channel der Frau. Also schon das ist ja ein Verdacht, dass diese Leute eben nicht kooperieren, ein Verdacht, dass sie eben probieren zu vertuschen, zu verdunkeln und sich auch abzusprechen. Und ich finde, da hätte sie sofort einschreiten müssen. Und eben auch nicht nur das Wirtepaar, sondern auch die Gemeindeverantwortlichen.
Du hast die Rolle der Verantwortlichen eben gerade thematisiert. Wir haben da die Staatsanwaltschaft, wir haben die Behörden, Gramontana, die Gemeinde, aber wir haben dieses Wirtepaar. Wo konzentriert sich bei dir? Wir wollen da niemanden vorverurteilen. Klar nicht, es sind noch nicht alle Details, alle Gewissheiten bekannt. Aber wo konzentriert sich aktuell das große Versäumnis, das große Problem, das große Versagen aus deiner Sicht?
Wie gesagt, ich glaube, es war wirklich in diesem Jahr 2015, wo dieser Umbau abgenommen wird durch die Gemeindebehörde. Damals war das noch die Gemeinde Schermigno. Man muss vielleicht wissen, dass hier in dieser Region wurden mehrere Gemeinden zusammen fusioniert 2017. Also das, was wir heute Gramontana nennen, waren früher mehrere Gemeinden und die Bar liegt quasi auf dem früheren Gemeindegrund von Schermigno. Wobei, das tut an den Abläufen eigentlich nicht so viel zur Sache. Auch damals hatte diese Gemeinde Schermigno einen Sicherheitsbeauftragten, der diesen Umbau abgenommen hatte und dem Gemeinderat, den damaligen, einen Antrag gestellt hatte. Und wie der genau aussah, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, da, ab diesem Moment, wo sie und dürfen auch nicht vergessen, gemäß Fotos, die man einsehen konnten auf dem Internet, wurden ja zum Beispiel diese Schaumstoffplatten schon damals, schon von Beginn an, also schon 2015 bei dieser Renovation angebracht an die Decke. Die Haupteingang- und Hauptausgangstür wurde damals schon ja, doch ziemlich erheblich verengt, wenn man diese Fotos anschaut. Also diese Bar, wie sie heute noch besteht, in ihren groben Zügen, da wurde damals halt schon bewilligt, 2015. Und von da weg ist offenbar auch niemand mehr auf die Idee gekommen, dort etwas zu intervenieren. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt, ist in dieser Phase. Man muss vielleicht auch sehen, der Wirt war handwerklich offenbar gut, hat das meiste selbst gemacht, hat er selber auch so gesagt. Dann ist der Saisonstart. vor der Tür. Man muss sehr schnell sein. Das ist in allen Destinationen, Wintersportdestinationen, ist in der Zwischensaison, ist immer ein Riesengestürm. Da kann geschlampt werden, da passieren Fehler und so weiter. Da ist man vielleicht auch nachlässiger mit den Materialien, mit den Vorschriften und so weiter. Umso mehr müsste diese Kontrolle halt auch gut sein. Und das wurde ja meiner Meinung nach und ganz offensichtlich hat man das da damals verpasst.
Wo liegen vielleicht für dich noch die offenen Fragen? Was beschäftigt dich oder an was grübelst du herum? Was ist für dich ungeklärt und willst du unbedingt wissen?
Ja, also mich nehme jetzt auch zum Beispiel mal Wunder die Position des Wirts. Was sagt er zu dem Ganzen? Was sagt er zu seiner Verteidigung? Also auch hier ist klar, die Vorwürfe stehen im Raum. Ich finde, die Vorwürfe ist offenkundig, dass man sie stellen muss. Er selber hat sich ja, verständlicherweise auch noch nicht geäußert. Aber das ist sicher eine Position, um auch zu verstehen, wie er das sieht. Also ja, bis jetzt deutet alles darauf hin, dass er gewisse Nachlässigkeiten bewusst in Kauf genommen hat. Wir haben mehrere ehemalige Angestellten gehört in verschiedenen Medien, die sagten, dass das nie ein Thema gewesen sei. Ich erinnere mich an eine Aussage eines früheren DJs, der gesagt hat, er habe gar nicht gewusst, dass es eine zweite Tür da hinten gibt und so weiter. Wir haben letzthin Videos gesehen, die anscheinend aus dem Jahr 2019, 20 stammen, wo die Menschen in dieser Bar eben auch mit diesen Kerzen da auf den Champagnerflaschen tanzen, ich glaube auf den Tischen oder auch sehr nahe an dieser Decke. Und da gibt es Angestellte, die intervenieren und sagen, passt auf, dass diese Funken nicht an die Decke kommen. Also wie die Sicht des Wirts, was hat er sich eigentlich bei dem Ganzen gedacht? Das würde mich natürlich schon, ja, möchte ich schon gerne mal erfahren, ja.
Du bist in Gromontana, wo eine Trauer, ein Trauermarsch stattgefunden hat. Guy Parmelin, der Bundespräsident, war da, aber auch Justizminister Beat Jans. Weißt du, warum er da war? Warum auch noch der Justizminister nach Gromontana reiste? Wie hast
Ja.
du ihn auch da wahrgenommen?
Also Beat Jans ist am Samstag, glaube ich, gekommen und offenbar war die Idee dahinter, dass er, also respektive, dass die Bundespolizei eine koordinierende Aufgabe hat. Das heißt zum Beispiel die ganze Forensik aus Zürich vor allem, Top-Profis, dass das unter anderem durch das FEDPOL, die Bundespolizei, koordiniert wird. Und wir haben auch an der Seite von Jans war ja auch die FEDPOL-Chefin zugegen. Nur, also ich habe jetzt nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass er das irgendwie erwähnt hätte. Beat Jans hat da quasi angetönt und versprochen, dass man da für Klarheit sorgen werde. Also das tönte wirklich schon fast wie ein Ermittler. Dann hat er in Aussicht gestellt, dass man allfällige Gesetze dann überdenken müsse. Also ja, ziemlich hohle Phrasen. In einer Situation, dass ich fand jetzt das ziemlich überflüssig. Ich hätte das jetzt gut gefunden, wenn er eben diese Polizeiarbeit auch gewürdigt hätte. Das sind ja wirklich Vollprofis am Werk, auch bei den Einsatzkräften, viele Polizisten, die sehr früh da waren und wie die Feuerwehrleute auch ihr Bestes gegeben haben, wie auch die Rettungskräfte und so weiter. Diesen Aspekt, finde ich, hätte er herausstreichen können. Jetzt hier in Montana ist klar, die Stimmung ist sehr komisch. Also wir sind in der Hochsaison, das Leben geht natürlich weiter, die Aktivitäten gehen weiter und das vermische ich so dann mit dieser Trauer, mit diesem Unverständnis, auch mit dieser Wut. Ja, ich war hier vorhin gerade in einem Restaurant. Die Betreiberin auch war eine Mutter, die auch Kinder hat, in genau in diesem Alter auch. Die waren kurze Zeit vor dem Brand beim Rest. Also jeder hat so eine Anekdote zu erzählen. Und das ist natürlich, ja, macht sehr betroffen und geht sehr nahe, ja.
Du bist Walliser, wohnst im Wallis. Wie geht der Kanton mit dieser unglaublichen Tragödie, mit dieser Katastrophe um? Wie ist da die Stimmung aktuell?
Ich glaube, viele sind sich noch nicht bewusst, was das bedeuten könnte. Ich persönlich glaube, das wird klar, auf die Destination Montana, auf den Kanton, aber eben auch auf die Schweiz massivste Auswirkungen haben. Eben vorhin, ich war in dieser Bar, das war eine Frau, die kommt ursprünglich aus Italien und die hat sich erstens beklagt natürlich, dass jetzt alle das Gefühl hätten, dass alle Restaurantbetriebe in Montana gefährlich seien oder schlecht arbeiten würden und so weiter. Sie hat gesagt, alle kennen jetzt da Montana, aber halt natürlich konnotiert mit dieser furchtbaren Tragödie. Das wird uns noch wirklich viele, viele, viele Jahre begleiten mit vielen Prozessen, mit vielen, wie sagt man, also Haftungsfragen, wer bezahlt und so weiter. Wir werden viele, viele schwerst verletzte Menschen haben, die auch stark beeinträchtigt sein werden in ihrem Alltag, die nicht mehr arbeiten können und so weiter. Wer kommt für diese Kosten auf? Das wird uns noch sehr, sehr, sehr lange begleiten. Und ich glaube, hier im Wallis, klar, ich verstehe das auch. Das ist auch ein Stück weit normal, dass man versucht, auch die Medien hier, dass diese Trauer auch zu transportieren. Und vielleicht noch jetzt in einer Anfangsphase nicht so sehr jetzt da auf die versucht, auf den Verantwortlichen auf die Finger zu schauen. Aber es wird der Moment kommen, wo ja, wo das auch hier sehr, sehr stark diskutiert wird, das klar.
Vielleicht letzte Frage. Dieser Vorfall, diese Tragödie hat ja Wellen geschlagen bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Was bedeutet dieses Flammeninferno von Grammontana für die Schweiz?
Ja, ich glaube, es ist nicht, ich würde nicht sagen, dass sich die Schweiz jetzt aufgrund dieses Ereignisses verändert. Das Ereignis ist Beweis dafür, dass sich die Schweiz schon längst verändert hat, zum Negativen. Also wir haben hier symptomatisch ganz viele verschiedene Aspekte. Zum Beispiel haben wir ein Wirtepaar, das hier in die Schweiz kommt, mit der Personenfreizügigkeit mehrfach angeblich vorbestraft, mit ziemlich happigen Vergehen. Offenbar schaut da niemand hin. Dann kommt eben auch das ganze Behördenversagen, also auch die Gemeinde, und das ist im Gesetz so vorgesehen, müsste bei der Erteilung eines Wirtepatents, könnten die oder müssten die einen Auszug des Strafregisters verlangen. Schaut man die Leute nicht an, wer kommt da überhaupt? Wohin gehen unsere Jugendlichen feiern? Und das sind halt so Nachlässigkeiten auch, dass man das dann über Jahre auch niemand interveniert, niemand traut sich da in die Parade zu fahren. Das sind ungute Entwicklungen und am Schluss muss man sich auch als Eltern und so fragen, ja, können wir die Kids hier noch rauslassen? Können wir hier uns überhaupt noch darauf verlassen, dass sich die Leute nicht nur an die Vorschriften halten, sondern sie auch umsetzen. Brandschutzmaßnahmen muss man umsetzen. Die muss man, das ist nicht einfach auf dem Blatt Papier irgendwo ein Signalement anbringen. Man muss wirklich dafür sorgen, dass, wenn, es kann ja immer mal etwas passieren, es kann immer brennen, aber eben in diesem Fall, wenn es passiert, dann muss man eben reagieren können, dann muss das Personal geschult sein, dann braucht man die entsprechenden Notausgänge und so weiter. Und das ist hier in einem Ausmaß nicht geschehen, wo ich finde, dass ja, das ist wirklich einfach nicht mehr die Schweiz, wie man sie früher kannte, genauso wie man früher nie auf die Idee kam, in einem Innenraum und schon gar nicht in einem Keller bürotechnisches Material abzufackeln. Völlig, das sind alles neue Entwicklungen. Und zum Schluss eben auch die Bestandesaufnahme, dass wir Politiker haben, sei es jetzt hier bei der Gemeindebehörden, aber auch beim Kanton, also beim der Staatsrat, wo man sieht, die Leute sind nicht fähig, diese Situationen auszuhalten. Natürlich, es ist ungemein schwierig. Ich mache keinem den Vorwurf, dass man bedrückt ist, dass man tief berührt ist. Es ist nicht das der Punkt. Aber diese Menschen sind gewählt, sind in einem Amt, das verlangt, dass man vor allem in einer schwierigen Zeit dasteht und vorangeht. Ich meine, wenn es im schönen Wetter sind wir alle super und gut, da braucht es keinen Staatsrat. Aber eben, wenn es wirklich ganz schwierige Situationen gibt, und jetzt haben wir wirklich eine ganz, ganz schwierige Situation, da erhoffte ich mehr Verantwortungsbewusstsein, mehr Leadership. Und das haben wir leider auch nicht mehr, weder auf der Gemeindeebene noch auf der Kantonsebene. Bundesrat können wir dann noch ein anderes Mal diskutieren, aber einfach das ist, und das ist schon, das sind für mich neuere Entwicklungen, die nicht gut sind.
Lieber David, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen und liebe Grüße nach Gramontana.
So, merci.